freue mich sehr, hier zu sein heute Abend und an diesem Wochenende. Ich freue mich besonders, dass das Leitungsteam von Josia diese Konferenz zustande gebracht hat, und ich freue mich besonders darüber, wie sie zustande gebracht hat. Denn an diesem Wochenende geht es nicht einfach nur um irgendwelche Meinungen, und es geht auch nicht einfach nur um irgendwelche Nebensächlichkeiten und Banalitäten oder Optionen, sondern es geht um höchste Realitäten. Der Titel dieser Konferenz macht es sehr klar, es geht um nichts weniger als um Gott und als um dein Leben und wie die beiden zusammenkommen können. So, bevor wir uns damit beschäftigen, lass uns nochmal zusammen beten. Wir kommen vor dich,
allmächtiger und allweiser, souveräner Gott, der du jeden Zentimeter und Millimeter dieses Universums geschaffen hast und kennst, jeden Zeitpunkt auf der Achse der Geschichte dieser Welt, inklusive der Minuten heute Abend und der Stunden an diesem Wochenende. Wir kommen zu dir als schwache, verlorene, fehlerhafte Menschen, zu einem großen, heiligen, herrlichen, alles überragenden Gott. Und ich bete ganz besonders zu Beginn dieser Konferenz, Herr, dass du wirkst unter diesen hunderten jungen Leuten, die hier sind, um dein Wort zu hören. Und ich bete, dass nichts weniger geschieht als das, was du, Jesaja, hast verheißen lassen, viele Jahrhunderte und Jahrtausende vor unserer Zeit, dass du Wasser gießen wirst auf durstiges Land und Bäche auf trockenes Land, der du gesagt hast, ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge, und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn, und jener wird sich mit dem Namen Jakob nennen, und jener wird auf seine Hand schreiben, dem Herrn eigen. Oh, dass genau das geschieht in diesen Stunden und Tagen. Darum beten wir um das Wirken deines Geistes im Namen deines Sohnes. Amen. Vor ziemlich genau 3 Jahren wagte Felix Baumgartner etwas, was vor ihm noch keiner gewagt hat. Einen Sprung aus 39.000 Meter Höhe. Vor ziemlich genau 1 Jahr wurde dieser Weltrekord gebrochen mit einem Sprung aus 41.000 Metern. Metern Höhe. 2,5 Stunden mit dem Ballon hochgehoben, ein paar Minuten abwärts, mit 1.323 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Und wisst ihr, was der entscheidende Spaßfaktor an der ganzen Geschichte war? Als 5 Kilometer vor der Erde der Fallschirm aufging. Ein Sprung aus mehreren tausend Metern Höhe kann sehr viel Spaß machen. Zumindest einigen besonders verrückten Personen. Ich gehöre nicht dazu. Solange man einen Fallschirm hat. Ohne Fallschirm kann ein Sprung aus mehreren tausend Metern Höhe auch sehr viel Spaß machen. Aber die Zeit ist dann sehr begrenzt. Und es kommt der Moment, ab dem es dann nur noch schrecklich wird. So ungefähr so stellen wir uns zu Beginn dieses Wochenendes unser Leben vor, aus Gottes Perspektive. Gott gibt uns die Freiheit, Gott gibt dir die Freiheit, dein Leben zu gestalten, dein Leben zu führen, dein Leben zu genießen. Aber Freiheit ohne Sicherheit ist Wahnsinn. Das ist das wesentliche Anliegen des Buches der Sprüche in der Bibel. und auch dieser Konferenz. Das Buch der Sprüche, um die es geht in den nächsten Predigten, ist zunächst gerichtet an junge Leute. Und ihr merkt das daran, dass in den ersten Kapiteln, in jedem ersten Vers immer wieder steht, mein Sohn, mein Sohn, mein Sohn. Der Vater, der zu seinem Sohn redet, in der damaligen Zeit und für uns heute die Töchter herzlich mit eingeschlossen. So geschrieben an junge Leute, und es ist der Aufruf an junge Leute, zu Beginn eures Lebens, in der Blüte eures Lebens, im Frühling eures Lebens, springt hinein in euer Leben. Mit all der Kraft und all dem Mut, all dem Elan, all der Begeisterung, all der Hoffnung, all der Ziele, die ihr habt, die ihr haben dürft, die ihr haben sollt, aber springt nicht ohne Fallschirm. Der Fallschirm, den du brauchst, damit dein Leben langfristig ein fröhliches, ein erfüllendes, bleibendes Leben ist, damit dein Leben nicht im Desaster endet, lautet Weisheit. Und das leuchtet uns auch zum gewissen Grad ein, weil jeder von uns in irgendeiner Weise schon mal gemerkt hat, das Leben ist nicht nur Ponyhof. Das Leben ist kompliziert und bisweilen ist es sogar anstrengend. Und wenn ihr das noch nicht gemerkt habt, wartet noch ein paar Jahre. Und ihr könnt das sehen, wenn ihr mit offenen Augen durch eine Buchhandlung geht, für diejenigen besonderen Exemplare dieser Gesellschaft, die das heute noch tun, durch einen Buchladen gehen. Und ihr seht dort die Ratgeberliteratur, die sich am besten verkauft. Der große Klassiker, immer wieder neu aufgelegt, Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden. Für die, die gerne streiten, gibt Stockmeier, Konflikte bewältigen, Auseinandersetzungen konstruktiv gestalten. Zur ausgewogenen Selbsteinschätzung, so gewinnen sie mehr Selbstvertrauen, sich annehmen, Freundschaft mit sich schließen, inneren Kritiker besiegen, Rolf Merkle. Der Bestseller zum Thema Stress, How to get Gelassenheit, von Patrick Leinen, und etwas tiefergehend, Gefühle verstehen, Probleme bewältigen, eine Gebrauchsanweisung für Gefühle. Grundsätzlich hilfreich, das Buch von Christiane Stengler, lassen Sie Ihr Gehirn nicht unbeaufsichtigt, Gebrauchsanweisung für Ihren Kopf. Und hier mein Favorit für alle Singles, Heirate dich selbst, von Feld Lindau, wie radikale Selbstliebe unser Leben revolutioniert. Ich muss sagen, ziemlich gute Idee. Das ändert alles. Diese Perspektive. So, das Leben ist voller Fragen, voller Probleme, voller Stolpersteine, voller Ungewissheit und wir brauchen offensichtlich Weisheit darin, um langfristig zu überleben. So, heute Abend will ich uns mit uns vier Schritte betrachten, was wir zur Weisheit wissen müssen. Nummer eins, was? Nummer zwei, das Woher? Das Nummer drei, das Wie? Und das vier, das Wozu? Der Weisheit, die wir zum Leben brauchen. So, Nummer eins, was ist Weisheit? Ist Weisheit, werden wir weise, wenn wir möglichst viele von diesen Büchern lesen? Vielleicht sind sie hilfreich, aber ganz sicher reicht es nicht. Das Leben lässt sich nicht alleine dadurch meistern, dass wir viel wissen. Weisheit ist mehr als Wissen. Und das ist besonders wichtig in einer Kultur, in der wir so viel Wissen so schnell aufhäufen können, nur wenige Mausklicks von uns entfernt. Ich habe versucht, mal die wichtigsten Wissensmagazine zusammenzustellen. So, hier ist die Top-Liste. Zeitwissen, Geowissen, Spiegelwissen, PM, Welt des Wissens, Wunderweltwissen, Bild der Wissenschaft, Wissen, das Magazin, das Wissenschaft und sogar Hör zu Wissen. In der fünften Auflage die Wahrheit über die Wikinger. Das hat uns schon lange existenziell gefehlt. So, was bringt uns aber all das Wissen dieser Welt, ohne die Weisheit, dieses Wissen richtig anzuwenden? Ich meine das ungefähr so wie beim Kochen. Und jetzt rede ich über etwas, von dem ich im Prinzip keine Ahnung habe. Aber das, was ich sage, das weiß ich. Dass allein Wissen beim Kochen nicht reicht, will sagen, es reicht nicht, einfach nur die richtigen Zutaten zu haben. Man muss etwas mehr haben als alle Zutaten, damit aus dem Rezept am Ende das wirkt, was eigentlich daraus werden soll. Ich habe das wenige Mal in meinem Leben selbst ausprobiert. Und als Andrea und ich geheiratet haben, sind wir zu dem Entschluss gekommen, der bis heute mich am Leben hält. Wenn es bei uns ums Essen geht, gilt Folgendes: Sie kocht und ich bete. So, ja, jeder tut das, was er am besten kann. Und so, das Leben ist etwas komplexer als nur Wissen. Auf allen Ebenen des Lebens. Mit Wissen kannst du vielleicht gute Diskussionen führen, aber für eine gute Beziehung brauchst du mehr. Die Menschheit heute weiß mehr als jemals zuvor, aber sie scheint nicht wirklich viel weiser darin geworden zu sein, wie sie mit dem Leben umgeht. So, Weisheit ist das richtige Anwenden von Wissen, gewisserweise. Und so, die ganz Schlauen von euch merken jetzt, aha, brauchen Wissen, und dann brauchen wir wahrscheinlich noch die richtigen Regeln, um zu wissen, wie wir das Wissen richtig anwenden. Aber nein, Weisheit ist nicht nur mehr als Wissen, Weisheit ist auch mehr als einfach nur Regeln. Regeln können uns helfen, ein gutes Leben zu führen. Aber es gibt viele kleine Details im Leben, die können sich nicht mit einfachen Regeln und Gesetzen erfassen lassen. So, hunderte Profifußballspieler auf dieser Welt und einige Ausgewählte in diesem Raum kennen ganz genau alle Fußballregeln, und doch werden die wenigsten so erfolgreich wie Messi. So, es hat irgendwas mit mehr zu tun als nur Wissen. Da ist Feingefühl, da ist Taktik, Timing, Reaktion und so weiter. Das Leben ist zu komplex, als dass wir es nur mit einfachen Regeln meistern können. Du kannst manchmal alles richtig machen und trotzdem irgendwie bei den anderen nicht gut ankommen, nicht wahr? So, das lässt uns vermuten, ja, einige nicken und sie wissen, was das bedeutet. Ich gehöre dazu, andere haben das noch nie erfahren. So, Weisheit ist mehr als Wissen und Regeln. Wahrscheinlich ist Weisheit ein bisschen noch Charakter. Aber auch das greift zu kurz. Weisheit ist mehr als Charakter. Du kannst liebevoll mit den besten Absichten jemanden verletzen. Du kannst mutig, zielstrebig, komplett versagen. Du kannst Wahrheit kennen und Wahrheit lieben und trotzdem unglaubwürdig darstellen, weil du unweise bist. Und sogar als Christ brauchen wir mehr als Wissen und mehr als Regeln und mehr als Charakter. Du kannst die Bibel auswendig kennen und glauben und trotzdem dich in die falsche Person verlieben. Du kannst nach Gottes Geboten handeln und trotzdem wie ein Trampeltier sein in Beziehung zu anderen. Du kannst hingegeben studieren, in der Gemeinde dienen und trotzdem es nicht schaffen, beide Dinge gesund zusammenzuhalten. So, was ist Weisheit? Ich gebe euch eine kurze Definition von Weisheit. Weisheit ist gewissermaßen die Kunst zu leben. Darum wird zum Beispiel in den Sprüchen auch immer wieder als Beispiel für Weisheit das eine oder andere Tier genannt. Die Ameise, die Heuschrecke, die Eidechse werden als weise beschrieben. Nicht, weil sie besonders intelligent sind, nicht, weil sie besonders viele Regeln einer komplexen Welt verstehen, auch nicht, weil sie einen besonders ausgeprägten Charakter haben, sondern weil sie das Leben, was Gott ihnen gegeben hat, meistern. Sie sind ein Beispiel für Weisheit, weil sie die Kunst beherrschen zu leben. Okay. Das ist das Was von Weisheit. Und das führt uns unweigerlich zu der Frage Nummer 2. Woher bekommen wir diese Weisheit, die wir für unser Leben brauchen? Und zwar wirkliche Weisheit, nicht nur irgendeine Scheinweisheit oder Teilweisheit. Echte Weisheit, auf die wir uns verlassen können, wissen, sie wird uns durch das Leben bringen. So, ich erspare mir jetzt alle möglichen langen philosophischen Abhandlungen über mögliche Möglichkeiten und denkbare Denkansätze und gebe euch eine kurz abgekürzte These. So wie das Leben, das wir leben, nicht von uns selbst kommt, so kommt die Weisheit, die wir für dieses Leben brauchen, nicht von uns selbst. So wie das Leben, das wir leben, nicht von uns selbst kommt, so kommt die Weisheit, die wir für dieses Leben brauchen, nicht von uns selbst. Das heißt, wir brauchen Weisheit von jenseits unserer menschlichen Vernunft. Und die einzige Quelle der Weisheit, die wir für dieses Leben brauchen, ist die Quelle dieses Lebens selbst und damit Gott selbst. Gott hat uns in eine Welt geboren werden lassen, die er schon lange vor uns geschaffen hat, mit all ihren Gegebenheiten und Regeln. So damit wir die Erfahrung unseres Lebens richtig einordnen können in Sachen Freundschaft und Arbeit und Liebe und Geld und Enttäuschung und Freude und so weiter, brauchen wir den Erfinder dieses Lebens, der den Überblick darüber hat. Als ich noch ein Kind war, da hatte ich die Freude, öfter mal zu fliegen, und damals war es tatsächlich noch möglich, dass man mit dem Papa im Flugzeug vorne ins Cockpit dürfte, bis es irgendwann Mode wurde, Flugzeuge zu entführen und abstürzen zu lassen. Das geht nicht mehr. Damals ging das, und so man konnte vorne ins Cockpit, und es war faszinierend zu sehen, wie viele Geräte dann der Pilot da vorne hat und so die wichtigsten Informationen, die er für seinen Flug bekam, war nicht das, was er in der Windschutzscheibe sah. War das, was der Tower irgendwo draußen mit dem Radargerät und den Wetterkarten und was er alles hatte, ihm sagte, um ein Bild davon zu geben, was um das Flugzeug herum los ist. Ohne diese Informationen ist es sehr, sehr schwierig, dieses Flugzeug zu fliegen. Aber genauso verhalten wir uns als Menschen. Genauso verhalten wir uns übrigens oft auch als fromme und als christliche Menschen. Wir denken, wir sehen doch alles durch die Windschutzscheibe und haben komplett den lebensnotwendigen Radar ausgeblendet, den wir zu unserem Leben brauchen. So, wir brauchen Gott, der über unsere beschränkte kleine Perspektive hinausblickt. Und die gute Nachricht heute Abend ist, Gott bietet diese Weisheit an in einem Buch. Und in diesem Buch mit einem besonderen Teil, in dem er besonders für seine Weisheit wirkt, den Sprüchen. So, das Buch heißt Sprüche, weil ab Kapitel 10 es einfach so eine scheinbare Aneinanderreihung von ganz vielen einfachen Sprüchen ist. Hochmut kommt vor dem Fall, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und so weiter. Aber es sind nicht einfach nur lose Sprüche, sondern, und hier ist eine zweite Definition von einem Spruch im Buch der Sprüche. Ein Spruch im Buch der Sprüche ist ein kompakter Satz, eine dicht gepackter Satz mit lebensnotwendiger Weisheit Gottes. Es ist sozusagen ein ganzer Studiengang in einem Merksatz zusammengefasst zu mitnehmen. Und hier in den ersten Versen, in den ersten 6 Versen, Kapitel 1, macht Gott quasi Werbung für seine Weisheit. Wenn du diese echte Weisheit annimmst, dann wird sie dich unterweisen, wird dir Verständnis geben für den Umgang mit dem Leben. Klugheit geben und damit vor dummen Entscheidungen schützen. Besonnenheit dir geben, um Versuchungen zu durchschauen und zu widerstehen. Kenntnis und Verständnis für immer neue Lebenssituationen. Aber die alles entscheidende Grundlage ist Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Echte Weisheit speist sich auf tiefer Verehrung und Anerkennung und Wertschätzung Gottes. Speist sich aus der Allwissenheit Gottes. Speist sich aus der Allmacht Gottes. Speist sich aus der Vertrauenswürdigkeit Gottes, der Unfehlbarkeit Gottes, der Verlässlichkeit Gottes, der Treue Gottes. Aber dann gibt es diesen zweiten Teil in Vers 7. Nur Dummköpfe verachten Weisheit und Zucht. So bei diesem Angebot, warum holt sich nicht jeder einfach Gottes Weisheit? Wie können manche so dumm sein und diese Weisheit ablehnen? Ohne Verbindung zum Tower fliegen. Um das zu verstehen, brauchen wir ein bisschen den größeren Zusammenhang. der Bibel. Wir haben zwei Probleme beim Angebot von Gottes Weisheit. Nummer eins, es ist nicht die einzige Weisheit, die uns angeboten wird. Es gibt zwei Arten von Weisheit, die uns angeboten werden. Die Bibel nennt sie im Neuen Testament besonders Gottes Weisheit und menschliche Weisheit. Oder an anderer Stelle Weisheit von oben, Weisheit von unten. Die eine führt zum Leben, die andere führt zum Tod. Und die gute Nachricht ist, Gottes Weisheit ist nicht außer Reichweite. Schau in Vers 20, die Weisheit, Gottes Weisheit schreit draußen, auf den Plätzen lässt sie ihre Stimme erschallen. Wo man am lautesten lärmt, ruft sie. An den Eingängen der Tore in der Stadt spricht sie ihre Worte. Bis wann, ihr Einfältigen, wollt ihr Einfalt lieben und haben Spötter ihre Lust an Spott und hassen die Toren Erkenntnis? Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, so will ich meinen Geist euch sprudeln lassen, will euch kundtun meine Worte. Warum ruft Gottes Weisheit auf den Plätzen? Weil da die Menschen sind, weil da das Leben stattfindet. Gott ruft hier und heute zu dir. Mit all deinen Fragen, mit all deinen Nöten, bei all deinen Zweifeln, bei all deinen Sorgen, bei all deinen Ungewissheiten, wie soll ich durch dieses Leben durchkommen? Komm zu mir. Und was ist die Reaktion? Vers 24. Ich rief und ihr weigertet euch. Vers 29. Weil sie Erkenntnis gehasst haben und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben. So Gott bietet greifbar göttliche Weisheit für unser Leben und ist möglich, dass wir sie ablehnen. So, warum ist das so? Das ist unser zweites Problem. Es gibt nicht nur zwei verschiedene Arten von Weisheit, eine gute und eine schlechte, sondern es gibt auch die Tendenz in unserem Herzen, uns immer für die Schlechte zu entscheiden. Die Bibel nennt das unsere sündige Veranlagung. Wir sind überzeugt, dass wir selbst am besten wissen und verstehen, wie unser Leben funktioniert. Wir mögen es nicht, wenn wir einfach naiv genannt werden oder ignorant oder einfältig, wie hier in Vers 4. Wir sind zu stolz, uns einzugestehen, ich brauche Weisheit von außen. Ich erinnere mich immer gerne an die Szene bei meinem ältesten Sohn, die sich wahrscheinlich bei jedem meiner weiteren Söhne irgendwann wiederholen wird, in dem Stadium, wo er lernt, seine Schuhe anzuziehen und das dadurch lernt, dass er es oft nicht schafft. So, ich stehe in der Küche und 3 Meter weiter ist mein kleiner Sohn und ich sage ihm, versuch deine Schuhe selbst anzuziehen, bevor wir rausgehen und wenn du Hilfe brauchst, ich stehe gleich hier. So, und ich mache weiter in der Küche und ich höre erst gar nichts, dann so dieses Grunzen, dann Zorn und plötzlich den lauten Knall, der mir sagt, der Schuh ist irgendwo anders, nur nicht an seinem Fuß. So, ich gehe zu meinem Sohn und frage ihn, brauchst du Hilfe? Und helfe ihm, seinen Schuh anzuziehen. Er weiß, dass Papa gleich 3 Meter weiter weg stand und bereit war, ihm zu helfen. Aber er muss es versuchen und wenn es nicht geht, dann rastet er halt aus. So. Wir haben Weisheit von außerhalb bitter nötig. Aber wir versuchen so oft mit unserer eigenen Einschätzung durchs Leben zu gehen und wir merken gar nicht, wie wir Gottes Radar ausgeblendet haben. Wir ringen darum zu wissen, okay, das ist Gottes Wille und das ist eigentlich mein Wille und mein Vorlieben und wir versuchen uns darum zu drehen, wie wir das zusammenkriegen, unser Leben gestalten und während wir das versuchen, auf unsere Art unser Leben zu gestalten und während wir daran verzweifeln, steht Gott daneben. Und streckt seine Hand aus und bietet uns seine Weisheit an. So, hier ist die dritte Frage heute Abend. Wie bekommen wir die echte Weisheit Gottes, die wir für unser Leben brauchen? Und dazu schauen wir in Kapitel 2 und sehen, dass in Kapitel 2, in Vers 5, genau die wesentliche Grundlage von Kapitel 1, Vers 7 wieder aufgegriffen wird. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und dann in Vers 5, Kapitel 2. Dann wirst du verstehen, die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. So, hier ist die Furcht des Herrn Schlussfolgerung aus etwas, was davor steht, sichtbar an dem kleinen Wörtchen dann. Und zwar aus vielen Wenns in Vers 1 bis 4. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Wenn du, und dann gibt es offensichtlich etwas, was du tun kannst. Nach Gottes Weisheit lebt kein Mensch von selbst. Okay, bei einigen von euch, besonders diejenigen, die schon auf den letzten zwei Hosea-Konferenzen waren, da geht hier jetzt eine kleine Alarmglocke an. Er hat tun gesagt. Und wenn er tun sagt, dann meint er gesetzlich. Tunwörter sind nicht immer schlechte Wörter. Mein Büro hat große Fenster gen Osten. Vor diesen Fenstern findet allerlei komischer Verkehr statt und Bauarbeiter und also alles, was Dreck macht, findet statt. So meine Fenster sind in der Regel schmutzig. Trotzdem geht im Osten quasi vor meinem Fenster jeden Morgen die Sonne auf. Wenn ich die Sonne morgens sehen will, dann putze ich mein Fenster, damit ich die Sonne sehe. Ich putze nicht mein Fenster, damit die Sonne aufgeht. Ich weiß, sie geht auch auf, wenn mein Fenster schmutzig ist. Hier ist der Punkt. Die Sonne geht nicht auf, weil ich mein Fenster putze, sondern ich putze mein Fenster, damit ich die Sonne, die aufgeht, sehen kann. Etwas tun wollen ist nicht unbedingt Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit ist zu denken. Ich kann etwas tun, damit Gott auf mich sieht. Hier geht es darum, etwas zu tun, damit ich Gott sehen kann. Gott sagt hier nicht, wenn du etwas tust, wenn du mich suchst, dann werde ich dich lieben. Sondern er sagt, wenn du mich suchst, dann wirst du mich erkennen. Dann wirst du, Vers 5, Erkenntnis Gottes gewinnen. Und beachtet mal die Parallelen hier in den Formulierungen zwischen dem Anfang von Kapitel 2 und Kapitel 1. In Kapitel 1 ruft Gott und hier in Kapitel 2 rufen wir mit den gleichen Begriffen. 1, Vers 20, Gott ruft, seine Weisheit lässt die Stimme erschallen und hier in 2, Vers 3, wenn du anrufst und deine Stimme erhebst. 1, Vers 23, wendet euch meiner Mahnung zu und dann 2, Vers 2, wenn du dich dem Verständnis zuwendest. So, unser Suchen nach Gott und seiner Weisheit ist sozusagen unsere Antwort auf seine Suche nach uns. Die Voraussetzung ist, dass Gott handelt. Und wenn er handelt und wenn er ruft, dann sind wir herausgefordert, Gott und seine Weisheit zu suchen. Jetzt, wo sollen wir seine Weisheit suchen? Hier in meiner Rede, meinen Geboten, meiner Weisheit, meiner Unterweisung. In den ersten Versen von Kapitel 2. Wie? Indem wir sie, Vers 1, annehmen. Das heißt, nicht nur einfach allgemein als Wahrheit akzeptieren, sondern uns darauf einlassen. Indem wir sie verwahren, auswendig lernen. Vers 2, indem wir Acht geben, sie anwenden wollen. Vers 3, indem wir danach rufen. Das heißt, dass wir uns leidenschaftlich danach sehnen und danach verlangen. Vers 4, indem wir darin studieren, wie einen Schatz, nicht nur oberflächlich ein paar Verse oder Kapitel lesen, sondern studieren, weil wir hören wollen, wie Gott seine Weisheit uns dadurch zukommen lässt. So, Gott sagt in diesem Text, du bist dir unsicher, wie du dein Leben führen sollst. Du fragst dich, ob du es überhaupt richtig führst. Ich habe ein Buch geschrieben. Du kannst es nehmen. Du kannst es aufschlagen. Du kannst darin lesen, wann du willst. Du kannst es durchdenken. Du kannst es glauben. Du kannst daraus lernen. Du kannst es anwenden und mich darin erkennen. Vers 6 bis 8. Ich gebe Weisheit. Aus meinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Aus Gottes Perspektive. Ich halte für die Aufrichtigen Hilfe bereit, bin denen ein Schild, die in Lauterkeit wandelt, indem ich behüte die Pfade des Rechts und den Weg meiner Form bewahre. Aber das hier ist nur die halbe Wahrheit. Bevor jetzt wieder ein paar Alarmglocken angehen, du kannst die Wahrheiten der Bibel und die Weisheiten der Sprüche in der Bibel kennen, gut kennen, verstehen, anwenden und doch völlig in deinem Leben versagen. Wie kann ich das behaupten? Ich kann das behaupten, weil es sogar dem Verfasser der meisten dieser Sprüche so erging. König Salomon, Sohn des berühmten König David, hat den Großteil der Sprüche in diesem Buch geschrieben vor etwa 3000 Jahren. Zu seiner Zeit nannte man ihn den weisesten Menschen der Welt, lange vor Wikipedia. So, obwohl er so viel von Gottes Weisheit ergriffen hatte, nachdem er sie verfasst hat, hunderte von Sprüchen geballter Weisheit, wendet er sich von Gott ab. Geblendet von menschlicher Weisheit, die ihm das Beste für das Leben jetzt anbietet. Frauen und Geld und Ansehen. Und Gott drückt Stück für Stück aus dem Zentrum seines Lebens und es endet im Chaos. Nicht nur für ihn, sondern auch für alle, denen Gott ihm die Verantwortung für gegeben hat. Und als König waren das ziemlich viele. Und mitten in dem Chaos, in die er sein Volk gestürzt hat, spricht dann einige hundert Jahre später der Prophet Jesaja mit ziemlich genau der gleichen Beschreibung aus Kapitel 1, den ersten 7 Versen hier, über jemand anderen. Jesaja 11 verspricht, es wird nach Salomon ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Sprössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. So 1000 Jahre nach Salomon offenbart Gott seine Weisheit durch einen vollkommenen Sohn Davids, der größer und weiser ist. War und ist als Salomon. Niemand anders als Jesus Christus lebt als einziger Mensch durch und durch erfüllt von der Weisheit Gottes. Und zuletzt gibt er sein Leben für Menschen, die durch und durch erfüllt sind von der Weisheit dieser Welt. Sein Leben endet im Schrecken, damit das Leben derer, die sich ihm anvertrauen, nicht im Schrecken endet. Und am Kreuz von Golgatha zeigt er jedem auf dieser Welt sehr deutlich, wozu es führt, wenn du dein Leben nach deiner eigenen Weisheit zu leben versuchst. Und als er wieder auferstand, zeigt er der Welt, wie es aussieht, wenn man das Leben nach seiner Weisheit führt. Darum macht das Neue Testament das Bild der Sprüche, durch die wir uns hier bewegen, sozusagen komplett, wenn es heißt, Jesus Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit im 1. Korintherbrief. Jesus Christus ist uns, die an ihm glauben geworden, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit. So, ihr werdet am Sonntag mehr darüber hören. Aber an einer Sache kommen wir auf der Suche nach Weisheit nicht vorbei. An dem, der sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und damit sie es im Überfluss haben. So, lass mich eins in aller Deutlichkeit klarstellen heute Abend. Nichts von all dem, was ihr hört in den Predigten, in den Seminaren, wird irgendeinen Sinn ergeben für euer Leben, wird irgendeine Veränderung bewirken in eurem Leben, wird euch irgendeine Hoffnung geben für euer Leben ohne diesen Jesus Christus. Ohne Jesus Christus sind alle Lebensweisheiten, selbst wenn du sie aus der Bibel ableitest, nutzlos und enden im Chaos. Jetzt, wie hängt der Glaube an Jesus damit zusammen, dass ich die Weisheit Gottes in den Sprüchen lese? Nun, nur in der Beziehung zu Jesus können wir die richtigen Schlussfolgerungen aus Gottes Weisheit ziehen. Nur in der Beziehung zu Jesus lesen wir die Sprüche, lesen von Weisheit im Umgang mit Geld und mit unserer Zeit und merken, oh, wie sehr muss Jesus mein Herz verändern, damit ich meine Prioritäten anders setze. Lesen wir von Gottes Weisheit im Blick auf den Umgang mit unserer Sexualität und merken, oh, wie sehr brauche ich Jesus, um rein zu bleiben. Lesen wir von Gottes Weisheit im Umgang mit unseren Freunden oder Mitstudenten und Nachbarn und merken, oh, wie sehr brauche ich Jesus, um liebevoll und geduldig und weise zu reagieren und nicht ungeduldig und zickig und dumm. Das führt uns zu unserem letzten Punkt heute Abend. Wozu bewegt uns und führt uns diese Weisheit Gottes? Was bewirkt echte Weisheit in unserem Leben? Schau auf die Konsequenz hier in Kapitel 2, Vers 9. Dann verstehst du Gerechtigkeit, Recht und Geradheit und jede gute Bahn. Denn Weisheit zieht ein in dein Herz und Erkenntnis wird deiner Seele lieb. Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. An dieser Stelle müssen wir unsere Definition erweitern. Weisheit ist die Kunst zu leben, aber die können auch Heuschrecken beherrschen. Echte Weisheit ist die Kunst, heilig zu leben. Echte Weisheit, Gottes Weisheit, prägt in uns den tiefen Wunsch, jeden Bereich unseres Lebens aus Gottes Perspektive zu sehen. Was ist der angemessene Umgang mit dem anderen Geschlecht? Wie halte ich die richtige Balance zwischen Unterhaltung und Arbeit und Leben für Gott? Wie viel Sport, wie viel Schminke, wie viel Internet ist gut für mich? Um das zu beurteilen, brauchen wir mehr als nur eine Liste von Regeln. Wir brauchen ein neues Herz. Du brauchst nicht nur eine Anleitung, die dir zeigt, was du tun sollst, sondern du brauchst auch ein Herz, das dich dazu drängt, dass du es tun willst. So, nur wenn der Glaube an Jesus unser Herz verändert, wird die Weisheit Gottes, die er in diesem Buch offenbart, dazu führen, dass wir von Herzen heilig leben. Heiligung ist das, was echte Weisheit in deinem Leben sichtbar macht. Und der Rest des Kapitels 2 zeigt, dass echte Weisheit sozusagen Gottes Mittel ist, durch das er uns heiligt. Durch die Wahrheit, die wir wertschätzen, durch die Wahrheit, die wir lernen, die wir in unserem Herzen tragen, mit der wir diese Welt betrachten, bewahrt er uns in den Versuchungen der menschlichen Weisheit dieser Welt. Vers 11, Besonnenheit wacht über dir, Verständnis wird dich behüten. Und dann kommen zwei Beispiele im Rest des Kapitels von tödlichen Versuchungen. Vers 12, um dich zu retten vom bösen Weg. Versuchung zu Kompromissen jeder Art. Vers 16, um dich zu retten vor der fremden Frau. Sexuelle Versuchung. So, morgen werden wir den ganzen Tag konkreter auf verschiedene Bereiche eingehen, denen Gottes Weisheit sich auswirkt zur Heiligung. Aber das ist, was wir uns merken müssen. Echte Weisheit ist nicht einfach nur gute Hilfe, damit wir irgendwie durchs Leben kommen. Echte Weisheit ist die Kunst, heilig zu leben. Deine Heiligkeit zeigt, ob du Gottes echte Weisheit hast. So ein Sprung aus mehreren tausend Metern Höhe kann sehr aufregend sein. Aber er wird schrecklich ausgehen, ohne Fallschirm. Dein Leben von mehreren Jahren und Jahrzehnten, das vor dir liegt, kann sehr aufregend sein. Aber es wird schrecklich enden, ohne echte Weisheit. So inmitten einer Welt von Anfechtungen und Versuchungen und Enttäuschungen und Unsicherheiten und Versagen steht Gott mit ausgestreckten Armen da und sagt zu dir, ich habe mehr als lose Sprüche. Hier ist Hoffnung für Versager. Hier ist Weisheit für Idioten. Hier ist Gnade für Sünder. So spring hinein in dein Leben, springt hinein in euer Leben. Aber denk daran, was du vor allen Dingen brauchst, um zu überleben, ist echte Weisheit. Der einzige, woher du sie bekommst, ist Gott. Der Weg, durch den er sie dir gibt, ist durch sein Wort gelesen und geliebt in der Beziehung zu seinem Sohn. Und das, wozu sie führt, ist ein Leben in Heiligung, die zeigt, dass du Gottes Fallschirm trägst. Beten wir zusammen. Vater, präge tief in uns die tiefe Erkenntnis, wie sehr wir dich und deine lebensrettende Weisheit brauchen. Und ich bete, zeige jedem hier in diesem Raum ganz persönlich, wo sein Blick auf diese Welt und sein Blick auf sein Leben weggerückt ist von dir. Und dann lass jeden von uns durch dein Wort verändert werden, durch deine Weisheit, zu deiner Ehre, für immer. Amen.